HR2 Kultur. Kaisers Klänge. Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser.
Bei uns geht es heute um die Gedichte des Frühromantikers Novalis. Am bekanntesten sind wohl seine Hymnen an die Nacht. Hier kommt die vierte davon, vertont von Franz Schubert und gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau.
Thank you.
Ich fühle des Todes verjüngende Flut. Ich lebe bei Tage voll Glauben und Mut und sterbe die Nächte in heiliger Glut. Der Tod ist für den Romantiker das Tor zum ewigen Leben. Die Nacht steht als Sinnbild für die Sehnsucht nach dem Tod. Der Schöpfer dieser Verse, Novalis, starb selbst früh mit 28 Jahren. Geboren wurde er am 2. Mai 1772, vor 250 Jahren also. Vertonungen seiner Werke wollen wir heute hören. Am bekanntesten von Novalis sind wohl seine Hymnen an die Nacht. 6 Stück gibt es davon. Die 4. hörten wir eben in Schuberts Vertonung. Novalis hat hier den frühen Tod seiner Braut verarbeitet. Mit nur 13 Jahren ist sie gestorben. Die Hymnen sind romantische Visionen von der ewigen Nacht als einem Ort der Befreiung und der Liebe. Novalis ist Romantiker durch und durch. Die Einbildungskraft ist der wunderbare Sinn, der uns alle Sinne ersetzen kann, so sagt er. Die Poesie ist für ihn eine Erregungskunst zur Darstellung des Gemüts und einer inneren Welt. Das alles ist bei ihm verbunden mit einer tief empfundenen Religiosität. Novalis geistliche Lieder sind ebenso bedeutend wie seine Hymnen an die Nacht und sie wurden ebenfalls viel vertont. Novalis hat die geistlichen Lieder ausdrücklich für den Gebrauch in der Gemeinde konzipiert. Das 6. der geistlichen Lieder, wenn alle untreu werden, ist eine emphatische Anrufung von Jesus Christus, dem Bringer eines goldenen Zeitalters. Wir hören das Lied jetzt in der Vertonung von Josef Reinberger. Es singt Bernd Weikel an der Orgel, begleitet von Martin Haselböck.
Hast wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen. Wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten. Verkehrte Wesen fort.
Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die, die singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Das klingt jetzt wie ein romantisches Manifest und so ist es auch gemeint. Der Dichter Novalis skizziert in diesen Versen seine Idee von einer romantischen Universalpoesie. Sie soll alle Wissenschaften und Künste in sich vereinen. Eine solche Romantisierung der Welt kam auch bei den deutschen Folkrockern der 1970er Jahre gut an. 1971 gründete sich in Hamburg eine Band, die sich Novalis nannte und die Romantik zu ihrem Programm machte. Vertonungen von Novalis Versen gehörten dann natürlich mit zum Repertoire, sowie das eben gehörte Gedicht, das aus dem Romanfragment Heinrich von Ofterdingen stammt. Im Zeitalter der Aufklärung sucht der Frühromantiker Novalis nach einer neuen Spiritualität. Dabei kommt er auch zu einer neuen Auffassung vom Christentum und dem Glauben an Gott. Das siebte seiner geistlichen Lieder ist mit dem Titel Hymne überschrieben. Und eine Hymne ist das Lied für wahr, eine Hymne an die Liebe, an eine Liebe, in der Geistiges und Sinnliches, Religiöses und Weltliches miteinander verschmelzen. Eros und Mystizismus sind für Novalis die Grundlagen eines neu verstandenen Christentums. So heißt es da etwa, wenige wissen das Geheimnis der Liebe, fühlen Unersättlichkeit und ewigen Durst. Des Abendmahls göttliche Bedeutung ist den irdischen Sinnen Rätsel. Aber wer jemals von heißen, geliebten Lippen Atem des Lebens sog, wird essen von seinem Leibe und trinken von seinem Blute ewiglich. Hätten die Nüchternen einmal gekostet, alles verließen sie und setzten sich zu uns an den Tisch der Sehnsucht, der nie leer wird. Der niederländische Komponist Alfons Diepenbrock machte aus diesen Versen 1902 ein achtminütiges Orchesterlied mit aller Klangsinnlichkeit des spätromantischen Orchesterapparates. Wir hören den Tenor Christoph Hombert und das Residenzorchester Den Haag. Dirigent ist Hans Funk.
Thank you. Thank you.
Wenige wissen das Geheimnis. Das opulente Orchesterlied von Alfons Diepenbrock ist eine Vertonung des 7. geistlichen Liedes von Novalis, eine emphatische Hymne an die geistige und die sinnliche Liebe. In einem neu verstandenen Christentum verbinden sich beide miteinander. HR2 Kultur, Kaisers Klänge, heute mit Vertonungen des Frühromantikers Novalis, der am 2. Mai vor 250 Jahren geboren wurde. Kommen wir wieder zu seinem bedeutendsten Gedichtzyklus, den Hymnen an die Nacht. In ihnen feiert Novalis die Nacht als einen Sehnsuchtsort zwischen dem Leben, dem Tag also, und der ewigen Nacht, dem Tod. Die Nacht, das ist für den Romantiker die Teilhabe am höheren Sein. Der Tod ist für ihn das Tor zum ewigen Leben. Hinüber wall ich, und jede Pein wird einst ein Stachel der Wollust sein. So heißt es in der 4. Hymne. Sie ist Ausdruck für die Sehnsucht nach der Nacht. Wir hörten sie vorhin schon in der Vertonung von Franz Schubert. Hier kommt jetzt die von Alma Mahler. Es singt Ruth Ziesack am Klavier, begleitet von Gerold Huber. Und danach wenden wir uns dann noch einmal zu Novalis Romanfragment Heinrich von Ofterdingen.
Flut zu Balsam.
es bricht eine neue Welt herein und verdunkelt den hellsten Sonnenschein. Man sieht nun aus bemoosten Trümmern eine wunderseltsame Zukunft schimmern. Und was vor dem alltäglich war, scheint nun so fremd und wunderbar. Weil sich regt und unendlich blüht. Alles muss ineinander greifen, eins durch das andere geht ein Ungreifen. Jedes in allem darf sich stellt, indem es sich vermischt und gierig in ihre Tiefe. Was man geglaubt, es sei geschehen, kann man von weitem erst kommen sehen. Frei soll die Fantasie erst schalten, manches verschleiern, manches entfalten. Endlich in magischen Dunst verschweben, wie Mut, Wollust, Tod und Leben. Der liebe Reich ist aufgetan.
Auf dem schmalen Fußsteige, der ins Gebirg hinauflief, ging ein Pilgrim in tiefen Gedanken. Mittag war vorbei. Ein starker Wind sauste durch die blaue Luft. Seine dumpfen, mannigfaltigen Stimmen verloren sich, wie sie kamen. War er vielleicht durch die Gegenden der Kindheit geflogen? Oder durch andere, redende Länder? Es waren Stimmen, deren Echo nach dem Innersten klang. Und dennoch schien sie der Pilgrim nicht zu kennen. Er hatte nun das Gebirg erreicht, wo er das Ziel seiner Reise zu finden hoffte. Hoffte? Er hoffte gar nichts mehr. Die entsetzliche Angst und dann die trockene Kälte der gleichgültigsten Verzweiflung trieben ihn, die wilden Schrecknisse des Gebirgs aufzusuchen. Der mühselige Gang beruhigte das zerstörende Spiel der inneren Gewalten. Er war matt, aber still. Noch sah er nichts, was um ihn her sich allmählich gehäuft hatte, als er sich auf einen Stein setzte und den Blick rückwärts wandte. Es dünkte ihm, als träume er jetzt oder habe er geträumt. Eine unübersehliche Herrlichkeit schien sich vor ihm aufzutun. Bald flossen seine Tränen, indem sein Inneres plötzlich brach. Er wollte sich in die Ferne verweinen, dass auch keine Spur seines Daseins übrig bliebe. Unter dem heftigen Schluchzen schien er zu sich selbst zu kommen. Die weiche, heitere Luft durchdrang ihn. Seinen Sinnen ward die Welt wieder gegenwärtig und alte Gedanken fingen tröstlich zu reden an.
Thank you. sich der höchsten Liebe ergeben, lernet in ihren Wunden zu leben. Schmerzhaft muss jedes Band zerreißen, einmal das treueste Herz verweisen. Der Leib wird aufgelöst in Tränen, verzehrt vom langen Sehnen. Zum zweiten Grabe wirst die Welt, das Herz als Asche niederfällt.
Das Gedicht Astralis eröffnet den zweiten Teil des Heinrich von Ofterdingen, einem Romanfragment von Novalis. Und mit Novalis, da meine ich jetzt den frühromantischen Dichter, der am 2. Mai vor 250 Jahren geboren wurde. Wer hier hingegen eben zu hören war, das war noch einmal die Rockband Novalis. Sie hat in den 1970er Jahren auch immer wieder Texte ihres romantischen Namensgebers vertont, darunter auch Astralis. Das Gedicht malt das Bild einer romantischen Zukunft, wie sie dem Romanhelden vorschwebt, der sich wie ein Pilger in die Bergwelt zurückgezogen hat. Eine Zukunft, in der die Welt zum Traum und der Traum zur Welt wird, wo die Fantasie freischaltet und wo keine Ordnung mehr nach Raum und Zeit existiert. Aus dem Heinrich von Ofterdingen stammt auch die blaue Blume, das Symbol, das für die gesamte romantische Bewegung zum Sinnbild wurde. Geplant war der Roman von Novalis als ein romantisches Gegenstück zum klassischen Bildungsroman, wie zum Beispiel Goethes Wilhelm Meister. Kommen wir noch einmal zu Novalis geistlichen Liedern. So wie dem Dichter eine romantische Universalpoesie vorschwebte, so träumte er auch von einem neuen, einem poetischen Christentum. Und so, wie in seinen Hymnen der Nacht die verstorbene Geliebte als Mittlerin zwischen den Menschen und dem Göttlichen steht, so sind es in den geistlichen Liedern die Figuren von Christus und Maria. Das meistvertonte von Novalis geistlichen Liedern ist die Nummer 15, das Marienlied. Das hören wir jetzt in einer leicht überzuckerten Vertonung von Josef Marx. Auf der historischen Aufnahme von 1951 sind die beiden Eltern des Schauspielers Karl-Heinz Böhm zu hören, die Sopranistin Thea Linhard Böhm und Karl Böhm, der das RIA-Sinfonieorchester Berlin dirigiert. Und danach hören wir dann noch einmal eine zeitgenössische Novalis-Vertonung.
Oh!
Das Lied der Toten. Könnten doch die Menschen wissen, unsere künftigen Genossen, dass bei allen ihren Freuden wir geschäftig sind. Jauchzend würden sie verscheiden, gern das bleiche Dasein missen. Oh, die Zeit ist bald verflossen. Kommt, Geliebte, doch geschwind. Helft uns nur den Erdgeist binden, lernt den Sinn des Todes fassen und das Wort des Lebens finden. Einmal kehrt euch um. Deine Macht muss bald verschwinden, dein erborgtes Licht verblassen, werden dich in kurzem binden. Erdgeist, deine Zeit ist um.
Thank you.
Deine Macht muss bald verschwinden, dein erborgtes Licht verblassen, werden dich in kurzem binden, Erdgeist, deine Zeit ist um. So singen die Seelen der Verstorbenen im Lied der Toten. Der Komponist Wolfgang Riem machte daraus seine Chorkantate Stille Feste. Uraufgeführt wurde sie 2013 von der Gechinger Kantorei und dem Bach-Kollegium Stuttgart im Abschiedskonzert für ihren langjährigen Leiter Helmut Rilling. Lobt doch unsere stillen Feste, so singen die Toten ganz am Anfang ihres Liedes. Damit beschwört der Dichter Novalis noch einmal seine romantische Sehnsucht nach dem Tod und nach der Nacht als dem Ort des ewigen Lebens. Vertonungen von Novalis Hymnen an die Nacht, seiner geistlichen Lieder und von Gedichten aus seinem Romanfragment Heinrich von Ofterdingen haben wir hier heute zum 250. Geburtstag des Dichters gehört. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2 Kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt's ebenfalls auf hr2.de oder auch in der ARD Audiothek. In der nächsten Woche hören wir hier dann Musik zu Krieg und Frieden. Jetzt zum Schluss aber noch einmal das romantische Glaubensbekenntnis des Dichters Novalis, sein Gedicht »Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen«. Das hören wir jetzt noch einmal vertont und gesungen von einem Romantiker unserer Tage, dem Liedermacher Erich Schmeckenbecher. Damit verabschiedet sich für heute von Ihnen Nils Kaiser.
Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die freie Welt ins freie Leben in die freie Welt wird zurückbegeben, und wenn sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit wieder gatten, und man in Märchen und Gedichten erkennt die alten, wahren Weltgeschichten, dann fliegt von einem gewissen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Dann fliegt von einem gewissen Wort verkehrte Wesen fort. Dann flieht von einem gewissen Wort das ganze verkehrte Wesen fort.